Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Giese Weyand und das ist das allererste meiner Werkstattgespräche. Ich sitze heute zusammen mit Christian Deutsch. Christian Deutsch ist Ghostwriter, arbeitet unter anderem für mich und auch mein Team. Und Christian Deutsch würde sich heute mit mir unterhalten über das Thema Meinungsführerschaft. Und wie das so ist bei Ghostwritern, Christian hat jede Menge Fragen vorbereitet. Und ich denke, mit denen wird er auch gleich starten.
Ja, hallo Giso, ich freue mich auch, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Warum sollte eigentlich ein Berater Meinungsführer werden?
Nun ja, es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum es Sinn macht, Meinungsführer zu werden. Der allererste und wahrscheinlich wichtigste Grund ist das Thema Sog. Das, was sich Berater ja wünschen, ist, dass Kunden auf sie zukommen, statt dass sie permanent ihren Kunden hinterherrennen müssen. Heißt nicht, dass sie nicht was tun müssen für Kundenbeziehungen, aber man wünscht sich als Berater ja doch eher, dass die Kundschaft auf mich zukommt, dass Leute anfragen zu bestimmten Komplexen und ich als Berater gefragt werde, Mensch, kannst du dazu deine Meinung sagen? Wir haben hier ein Thema, könnten wir darüber sprechen. Das ist der Wunsch der Berater, also Sog, Kundschaft anzuziehen. Um das zu erreichen, brauche ich natürlich eine gewisse Bekanntheit. Der Kunde muss ja mal von mir gehört haben. So. Diese Bekanntheit passiert aber nicht im luftleeren Raum, sondern die Bekanntheit findet zu bestimmten Themen statt. Ich muss in irgendeiner Form in Medien präsent sein, mit Vorträgen präsent sein, vielleicht mit Büchern präsent sein. Und das passiert eben zu bestimmten Themen. Und das ist auch genau das Thema Meinungsführerschaft. Wie kann ich es schaffen, zu bestimmten Fragenkomplexen, Themenkomplexen, mich selbst so bekannt zu machen, dass meine Zielgruppe immer wieder auf mich stößt und die eigentlich notwendige Konsequenz ist, dass wenn der das Thema hat, der sagt, da war doch mal was, da habe ich mal was gelesen, ruf den doch mal an.
Das heißt, du hast ein bestimmtes Thema, wo du tatsächlich in der Meinung der Öffentlichkeit führend bist.
Ja, genau, also eine gewisse Führerschaft in der zum Thema sollte ich natürlich haben, keine Frage. Gleichzeitig kann man die Bälle flach halten. Es geht jetzt nicht darum, dass jeder in der Zielgruppe mich unbedingt kennt. Das wäre natürlich wünschenswert, schaffen wir in der Regel aber nicht. Ich denke immer an den Satz von Wolf Schneider, der sagte, sie schreiben über ein mäßig interessantes Thema für ein mäßig interessiertes Publikum. So ist es mit unseren Themen auch. Aber doch, was wir schaffen können, ist, dass Menschen an uns denken, wenn ein Thema, was wir konsequent besetzen, auftaucht. So, und das würde mir reichen, um dieses Ziel des Sogs zu erfüllen. Und damit haben wir so den ersten Grund auch genannt, wegen dem ich Meinungsführer werden sollte. Der zweite Grund, der ist mir genauso wichtig, ist das Thema Augenhöhe. Wenn ich mit Interessenten spreche, wenn ich mit meinen Kunden spreche, auch wenn ich mit Journalisten spreche oder anderen Multiplikatoren spreche, ist immer die Frage, auf welcher Augenhöhe begegnen die mir? Es hilft eben schon, wenn derjenige schon mal mein Buch auf dem Tisch liegen hat, wenn der in der Fachpresse mehrfach von mir gelesen hat, wenn der meinen Vortrag zu einem Thema gehört hat, weil ich eher der, man nennt das so schön, anerkannte Experte bin. Und das hilft natürlich, weil er mir mit einer gewissen Augenhöhe, einem gewissen Respekt begegnet und meine Expertise gar nicht mehr in Frage stellt. Hat er noch nichts von mir gehört, muss ich ihm erstmal zeigen, was ich kann. Das spare ich mir, wenn er vorher schon zu einem bestimmten Thema von mir gehört hat.
Was dann doch sehr anspruchsvoll ist. Also du sagst einerseits, den Ball flach zu halten. Auf der anderen Seite gehört natürlich schon einiges dafür. Du nennst in deinem Buch das neue Sogprinzip drei Eigenschaften, die ein Meinungsführer haben müsste. Das eine ist Mut, Ausdauer und auch Kontextfähigkeit. Mhm. Warum braucht eine Meinungsführer Mut?
Naja, wir haben es ja als Berater mit Themen zu tun, die, wie soll ich sagen, ich hätte beinahe gesagt, langweilig sind. Das stimmt natürlich nicht ganz. Es sind schon für uns spannende Themen, aber es ist eben im Vergleich zu den Nachrichten, die ich sonst so höre, natürlich oft kein weltbewegendes Thema. Und was ich schaffen muss, ist, das Thema jetzt irgendwie zuzuspitzen. Ich brauche da schon einen gewissen Wumms hinter dem Thema. So. Und das heißt natürlich auch, dass ich bereit bin, mal eine steile These aufzustellen. Und auch bereit bin, eine steile These aufzustellen, die ich dann hinterher noch fachlich erläutere und differenziere, aber mal mit einer vereinfachten, mutigen These voranzugehen. Davor haben viele Berater aus der Erfahrung einfach Angst, weil sie denken, oje, oje, dann werde ich hinterher als flach empfunden. Aber die Idee ist natürlich ein bisschen wie so ein, wie so eine Speerspitze mit einem spannenden Thema reinzugehen, auch mit dem Mut eben das zu tun und dann später auszudifferenzieren und klarer zu machen. Ist vielleicht auch was, was du als Ghostwriter erlebst, dass Leute einfach sozusagen zögerlich sind, ihre Aussagen relativieren.
Das ist natürlich richtig. Vor allem, sie haben nicht den Mut, es auf eine einzige These hinzuzuspitzen. Oft kommen sie mit 2, 3, 4 Themen und wollen das alles zusammenpacken, was dann eine diffuse Sache gibt.
Genau.
Also deine Meinung ist wirklich, da den Mut zu haben, mal auch zu provozieren mit einem Thema, um damit Aufmerksamkeit zu erregen.
Ja, und klar, das, was du sagst, nämlich, dass die sozusagen mit 3, 4, 5 Thesen um die Ecke kommen, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir Berater gewöhnt sind, Themen zu differenzieren, differenziert zu denken, und wir wollen das nicht zu einfach haben. So. Und das eben genau mal nach hinten zu stellen und zu sagen, ich bin differenziert, aber im zweiten Schritt, das ist so genau die...
Ich beobachte immer das Abwägende, das oft da ist, das sowohl als auch. Meinst du, man soll wirklich den Mut haben zu sagen, ich mache jetzt schwarz und nicht grau?
Ja, na, wir wissen ja selber, wenn du die Zeitung aufschlägst, wenn du ein Fachmagazin aufschlägst, wenn du in eine Buchhandlung gehst oder Empfehlungen für Bücher guckst, wer da alles um die Aufmerksamkeit kämpft. Und die Frage ist einfach, wie kriege ich diese Aufmerksamkeit? So, und klar, also... Da die Leute überfrachtet sind mit Informationen, alle sind lauter, bunter, schneller, da muss ich schon irgendwie mitkommen. Also es hilft nichts. Ich muss den Kampf um die Aufmerksamkeit gewinnen.
Das heißt, so ein bisschen die journalistischen Prinzipien, so Schlagzeile einer Bildzeitung oder so, das ist etwas, wo man sich mal anschauen könnte, auch als Berater? Oder ginge das zu weit?
Nö, also... Schlagzeilen der Bild-Zeitung, genau, das wäre jetzt mal die eine Fraktion. Die andere Fraktion wäre mal zu gucken, was die Taz zum Beispiel macht, die ja bekannt sind für ihre Schlagzeilen. Völlig unabhängig von der politischen Gesinnung, die sowohl im einen als auch im anderen Fall man ja durchaus reflektieren kann. Aber gut gemachte journalistische Arbeit anzugucken, gut gemachte thesenhafte Formulierung hilft natürlich immer.
Ja, also dafür braucht also ein Berater ganz klar Mut, das denke ich auch. Thema 2, die zweite Eigenschaft, die du genannt hast, das ist Ausdauer. Warum braucht ein Meinungsführer Ausdauer?
Naja, viele Berater versuchen das ja mit Medienarbeit, die überlegen auch mal ein Buch zu schreiben oder halten Vorträge. Das große Thema ist, dass dahinter die Hoffnung steckt, darauf möge schnell jemand reagieren. Also um es nochmal mit Wolf Schneider zu sagen, sie schreiben für ein mäßig interessiertes Publikum mit einem mäßig interessanten Thema. Und Berater denken aber oft, oh, das ist doch total interessant und sie kriegen auch von Kunden gutes Feedback und sie freuen sich, dass sie da jetzt einen Vortrag konzipiert haben oder eine Buchidee haben oder ein schönes Fachartikelthema haben. Übersehen aber so ein bisschen, in welchem Kontext passiert das, nämlich in einer wahnsinnigen Informationsflut. So, wir haben es eben schon gesagt, ne? Dieses, wie liest man denn eigentlich selber und wie selektiv ist man selber bei der Informationsaufnahme. Das heißt aber auch, wenn ich eine gewisse Bekanntheit erzeugen will, und das heißt ja Meinungsführerschaft, das heißt ja nicht mal 2 Artikel schreiben und die dann an meine Kunden schicken, das kann ich auch tun, aber Meinungsführerschaft heißt ja wirklich bekannt werden damit, dann muss ja meine Zielgruppe mehrfach in gar nicht so weiten zeitlichen Abständen auf mich aufmerksam geworden sein. Das heißt, der muss mehrfach von meinem Thema lesen, der muss immer sehen, das ist doch der Müller oder die Meier, die da immer wieder schreibt, und muss das sozusagen in Verbindung bringen mit mir. Und da zum Kunden durchzudringen oder zum Interessenten dauert einfach seine Zeit, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist und weil alle Gesetzmäßigkeiten eigentlich gegen mich sprechen. Das heißt nicht, dass ich es lassen sollte, aber dass ich eine gewisse Ausdauer habe, das regelmäßig zu tun, beharrlich beim Thema zu bleiben und immer wieder zu meinem Thema in Nuancen natürlich zu sprechen.
Sprechen wir da von Monaten, von Jahren? Was sprechen wir denn da, wenn du Ausdauer meinst?
Ja, eher Jahre. Ne? Also sozusagen einen großen Komplex, über den ich schreibe oder spreche, schon über mehrere Jahre immer wieder zu bedienen. Ich habe meine Positionierung, innerhalb derer habe ich klare Korridore, über was ich rede. Und sozusagen immer wieder zu ähnlichen Themen im Gespräch zu sein, ist eher eine Aufgabe von Jahren. So, also ich selbst mache es auch so, ich habe jetzt 12 Bücher geschrieben, einige davon ja auch mit dir, und ich denke gar nicht mehr darüber nach, beim Schreiben eines Buches zum Beispiel, was sind die unmittelbaren Reaktionen, wie viele Kunden könnten da kommen, sondern für mich ist das eine ganz langfristige Geschichte, und ich telefoniere oft mit Interessenten, die sagen, Herr Weyand, ich habe vor 10 Jahren Ihr erstes Buch gelesen, oder mein erstes Buch von Ihnen gelesen, so, und habe dann vor 5 Jahren mal eine Vortragsankündigung von Ihnen gesehen. Und jetzt bin ich auf Ihren Artikel gestoßen. Und jetzt habe ich gedacht, muss ich mich mal melden. Also die Mühlen mahlen da ganz langsam. Und es gilt, das aus Überzeugung zu tun, zu sagen, es ist mir wichtig, so einen Sog zu erzeugen. Und das ist für mich einfach ein wichtiges Instrument. Noch dazu klärt es ja auch die Gedanken. Also das Schreiben hat ja auch immer die Funktion, dass meine Gedanken geklärt werden.
Heißt Ausdauer auch kontinuierlich dabei zu sein? Oder kann man da auch mal, sagen wir mal, wenn man ein Projekt hat oder so, sagen, ich setze es ein halbes Jahr aus und mache dann weiter, was ja, denke ich, bei vielen sehr leichter Fall ist?
Ja, also ich glaube, man muss das nicht panisch sehen. Ne? Also es hängt ein bisschen davon ab, was man gemacht hat. Wenn ich jetzt einen Fachartikel schreibe und dann 3/4 Jahr nichts, dann habe ich ein Problem. Wenn ich jetzt gerade ein Buch veröffentlicht habe, dazu läuft die PR, dann kann ich mir schon mal leisten zu sagen, ich warte einen Moment. Also auch nicht verkrampfen, ne? Aber so eine, klar, eine gewisse Regelmäßigkeit macht absolut Sinn. Und, das vielleicht noch als Ergänzung, auch nicht darauf zu hoffen, dass ich sofort unmittelbares Feedback bekomme. Auch das ist ein Ausdauerthema. Viele sind frustriert, dass sich keine Sau meldet. Also die sind in der Wirtschaftswoche, online oder wie auch immer, aber sie sind in der Wirtschaftswoche, eines der größten Magazine, der wichtigsten Wirtschaftsmagazine, und denken jetzt natürlich, boah, ich bin in der Wirtschaftswoche, das ist ja auch ein Pfund, mit dem ich wuchern kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt gleich 10 Leute anrufen und sagen, oh, Herr Deutsch, Sie haben ja in der Wirtschaftswoche was geschrieben, das ist relativ gering. Deswegen auch da sozusagen eine gewisse Beharrlichkeit zu haben, zu sagen, okay, da meldet sich jetzt keiner, das heißt aber nicht, dass es keiner gesehen hat. Und dann natürlich auch die Chancen zu nutzen, die ich selber habe, nämlich zum Beispiel das mal zu kopieren und an meine wichtigen Kontakte zu schicken. Ne? Vorher mit der Redaktion abstimmen, dass ich das verschicken darf. Und dann kann ich meine Geschicke auch ein bisschen selbst in die Hand nehmen.
Meinungsführer sollte also Mut haben, Ausdauer haben. Du nennst noch eine dritte Eigenschaft, die wichtig ist, nämlich die Kontextfähigkeit. Was ist denn damit gemeint?
Wir Berater neigen dazu, innerhalb unseres Fachgebiets zu denken. Das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Wir neigen aber auch dazu, unsere Themen im Kontext unserer Kunden zu sehen. Auch das ist natürlich nicht weiter verwunderlich. Also ich rede über mein Fachgebiet Markenführung, Strategie, Gesprächsführung und ich rede über meine Kunden. Soweit klar. Hat aber einen Nachteil, wenn ich ein Thema habe, was schon mal besprochen wurde, was ja üblicherweise der Fall ist. Also wir erfinden das Rad ja nun wirklich nicht neu. Dann klingt das sehr ähnlich wie das Thema des anderen, wenn ich immer im gleichen Kontext bleibe. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich jeden Abend mein Steak brate und ich mache mir jeden Abend die gleiche Soße dazu. Das sieht gleich aus, das schmeckt gleich, das ist wunderbar, ist aber natürlich für den Leser wieder wenig Möglichkeit zu differenzieren. Deshalb ist es hilfreich, mit einer bisschen breiteren Perspektive und auch einer breiteren Allgemeinbildung an so ein Thema zu gehen. Also auch mal zu sagen, ich setze das Thema, was ich gerade habe, ich spreche über Führungsstrukturen zum Beispiel, natürlich in den Kontext meiner Kunden zu setzen, das muss ich tun, aber auch mal in einen anderen Kontext zu setzen. Zum Beispiel mal zu gucken, wie ist denn Führung in der Geschichte bisher vorgekommen? Wie wurde das denn an anderen Stellen gelöst? Vielleicht finde ich eine spannende Metapher aus der Kunst, aus der Literatur. Vielleicht finde ich was anderes in der Psychologie, also auch andere Querbezüge herzustellen. Das hat auch gleichzeitig den Vorteil, dass ich das Thema spannend kriege und ich bekomme Unterscheidungskraft tatsächlich. So, denn das ist ja ein häufiges Problem, das Berater benennen, dass sie sagen, naja, um ehrlich zu sein, alles, was ich da erzähle, habe ich schon mal selber gelesen, gibt es ja nichts Neues. Ja, ja, aber ich kann es neu rekombinieren, ich kann andere Bezüge herstellen, ich kann es in einen anderen Kontext setzen. Deshalb ist das eine schöne, bewährte Strategie, ohne, und das ist die andere Seite natürlich des Pols, dass ich jetzt anfange und nur noch Führung in der Geschichte, Führung in der Kunst. Also es soll natürlich nicht prosaisch werden, sondern ich will schon auch den Kontext der Kunden da reinbringen. So, aber so eine schöne Mischung, die macht das schon.
Das heißt, da kannst du wirklich variieren, das Thema. Und nur dadurch kann man es natürlich über Jahre hinweg dann auch durchziehen, weil man immer wieder neue Aspekte hat.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt 5 Jahre lang immer über Führungsspannen schreiben soll oder über schlanke Prozesse, da brauche ich schon irgendwie mal einen neuen Impuls, um das spannend zu halten. Im Übrigen auch für mich zum Schreiben oder Reden. Also immer wieder das gleiche Thema in der immer gleichen Weise ist auch so langweilig, dass ich selber keine Lust drauf habe. Also.
Aber es geht tatsächlich, dass man beim Thema bleibt über längere Zeit. Also das schafft man schon, weil dieser Einwand kommt ja häufig, ich habe schon 1000 Mal mein Thema jetzt gesagt, jetzt nervt es nur noch meine Leute, wenn ich jetzt weitermache.
Ja, wenn es die Leute wirklich nervt, dann höre ich auf und variiere das Thema. Ne? In der Regel nervt das die Leute aber nicht, weil die ja nur einen Bruchteil von dem wahrnehmen, was du machst. Also deswegen, ja, also, dass ein Berater zu viel gemacht hätte, habe ich selten erlebt, sagen wir es mal so.
Wie wird man zum Meinungsführer? Der erste Schritt, denke ich, ist, ein tragfähiges Thema zu finden.
Entscheidend ist natürlich, dass ich zu dem Thema, zu dem ich spreche, was zu sagen habe. Und das ist oft auch die größte Quälerei bei uns Beratern, denn wir haben natürlich von einer ganzen Reihe von Dingen ordentliche Ahnung. Und irgendwie müssen wir jetzt finden ein Thema, was uns interessiert, dass wir da jahrelang drüber schreiben können, das unserem Geschäft dient, denn es ist natürlich ein strategisches Instrument der Markenführung und das gleichzeitig die Leute interessiert. Und dann wird es nochmal schwieriger, ich muss ja dazwischen meistens noch jemanden gewinnen. Beim Vortrag muss ich den Vortragsveranstalter gewinnen, beim Buch muss ich den Verlag gewinnen, beim Fachartikel muss ich den Redakteur gewinnen, wenn ich große Wirtschaftsmedien anspreche, muss ich auch den Redakteur gewinnen. Also ich muss noch jemanden dazwischen überzeugen. Das heißt, ich brauche schon so ein Thema, wo ich sage, das ist für mich, für die anderen, für die Mittler, für alle ist das irgendwie interessant. Und das ist natürlich die größte Schwierigkeit, die größte Quälerei. Am Ende habe ich im Wesentlichen 2 große Korridore, in denen ich mich bewegen kann thematisch. Das eine, und ich sage immer, das ist die Silberklasse, wenn man so will, ist tatsächlich, mich mit einem bestimmten Spezialthema auseinanderzusetzen. Also das wäre Produktionsoptimierung nach der Theory of Constraints. Oder systemische Organisationsentwicklung in Non-Profit-Organisationen. Oder Führung in Startups oder agiles Projektmanagement und so weiter und so weiter. Wir kennen die Themen alle. Das ist schon erstmal okay, ist aber nur die Silberdisziplin. Spannend wird die Golddisziplin. Und die Golddisziplin wäre über Problem Korridore der Kunden zu sprechen. Also was heißt das? Zum Beispiel, ich spreche darüber, was Unternehmen eigentlich tun, wenn ihr Geschäftsmodell wegfällt. Ich spreche darüber, wie Unternehmen Produktion fit machen im internationalen Wettbewerb. Vielleicht sogar noch spezieller. Wie machen Unternehmen Produktion in einer bestimmten internationalen Situation fit. Ich spreche darüber, wie können Startups ihre Dynamik behalten und trotzdem Strukturen einführen. Das heißt, ich spreche über Problemkontexte, die Kunden haben. Unterhalb dessen gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Themen anzusprechen. Da kann ich aber auch mal andere Experten mit einbauen, so wie wir das heute gerade machen. Ne? Nun habe bisher ja mehr ich gesprochen. Das ändern wir vielleicht gleich noch. So, also jemanden, der sich auskennt mit dem Gebiet aus einer anderen Richtung. In unserem Fall du als Ghostwriter, der ja viel mehr Themen aufbereitet, als ich das mache. Also ich kann andere Experten reinholen, ich kann Mitarbeiter mal zu Wort kommen lassen aus meinem Beratungshaus, ich kann das Thema von ganz anderen Seiten beleuchten. Also ich habe bei diesen Problemkorridoren mehr Möglichkeiten und gleichzeitig bin ich natürlich viel stärker am Schmerzpunkt des Kunden. So, sodass, also es gut wäre, sich gar nicht so sehr zu überlegen, was ist ein Thema, was ist ein Thema, was ist neu, weil das funktioniert meistens nicht, sondern mal zu überlegen, welche Probleme der Kunden löse ich denn am besten? Welche Probleme löse ich außerordentlich gut? Habe ich vielleicht da Beispiele? Kann ich darüber was erzählen? Wen kenne ich noch, der was dazu sagen kann? Sich also wirklich mehr in dieser Kundenwelt zu bewegen und plötzlich sprudeln die Ideen. Und plötzlich habe ich Einfälle, was könnte man da noch tun? Und dann habe ich das Thema, über das wir eben gesprochen haben, nicht mehr so sehr, nämlich, dass es mir irgendwann oder den anderen langweilig wird. Dann kann ich wirklich über Jahre auch was dazu machen.
Weil sich eben auch die Probleme der Kunden mit der Zeit immer wieder ändern, man neuen Aspekte herausholen kann. Auf der anderen Seite sollte man natürlich aber auch sehen, denke ich, dass man die Redaktionen, die Medien richtig bedient. Die müssten ja natürlich auch überzeugt werden. Also es müssen beide Seiten, beide Interessen müssen beachtet werden bei der Entwicklung der Themen.
Ja, da kannst du ja ein bisschen mehr zu sagen vielleicht. Also ich habe einerseits natürlich, ich finde mein Thema, das strategisch passt, Problemkorridore der Kunden. Jetzt würde ich immer sagen, das macht das ja natürlicherweise auch interessant für Verlage und für Medien, denn die wollen ja sozusagen das bringen, was die Leser bringen. Gleichzeitig ist meine Erfahrung aus der PR, ich habe diese 15 Jahre im Team auch selbst intensiv gemacht, dass gerade Redakteure in Wirtschaftsmedien, Fachmedien schon sehr spezielle Vorstellungen haben, was da passieren soll. Vielleicht kannst du 2, 3 Sätze dazu sagen.
Ja, da geht es vor allem darum, dass es nicht werblich erscheinen sollte, was man bringt. Also wenn der Eindruck entsteht bei einem Redakteur, man macht Werbung für ein Unternehmen, weil man das vielleicht als prominentes Beispiel herausstellt zum Beispiel, dann denke ich, dass das auf eine spontane Ablehnung auch stößt. Denn der Redakteur ist wirklich seinen Lesern gegenüber verpflichtet und möchte da natürlich auch eine gewisse Neutralität wahren in dem Zusammenhang. Mhm. Also insofern denke ich, beide Seiten muss man im Blick haben. Man muss die redaktionelle Seite schauen, was ist für den Redakteur interessant. Der möchte natürlich viele Leser ansprechen, nicht nur ein Problem sehen. Das heißt, das Problem, das der Berater aussucht, sollte natürlich auf möglichst viele seiner Kunden zutreffen. Es sollte repräsentativ sein. Und wenn man mit so einem Punkt dann auf eine Redaktion zugeht und sagt, ich habe hier ein Beispiel, das für ein Grundproblem steht, das für einen Engpass steht, das in dieser Branche weit verbreitet ist, dann kann man da durchaus das Thema anbieten und hat eine gute Chance, dass der Artikel auch dass der gern genommen wird.
Ja, spannend. Das ist ein, erlebe ich auch so. Und ist auch so ein schwieriger Spagat, einerseits eben so speziell zu sein, dass ich das Thema spannend bekomme, denn je generischer das ist, desto schwieriger wird es ja. Ne? Also einen schon konkreten Problemkomplex zu benennen oder ein konkretes Thema zu nennen und gleichzeitig eben möglichst viele anzusprechen. Mhm. So, also ich kenne es auch von Büchern zum Beispiel, wenn man Buchkonzepte entwickelt, der Verlag will natürlich immer eigentlich, dass das für jeden interessant ist. So. Das wollen wir aber als Berater in der Regel nicht, sondern wir wollen, dass sich unsere Zielgruppe ganz speziell angesprochen fühlt, um auch das Thema nicht zu allgemein aufzubauen. So. Und dieser Spagat ist schon so ein immerwährender Kampf irgendwie auch. Mhm,
ja. Aber was ganz gut funktioniert, ist, wenn man sich überlegt, ein Beispiel, ein möglichst konkretes Beispiel, das eben auch für viele andere steht. Mhm. Und wenn es natürlich möglich ist, dieses Beispiel mit Namen zu benennen als Beispiel im Artikel, das ist wiederum etwas, was einen Redakteur natürlich sehr freut, weil der möchte möglichst konkret natürlich an einem Beispiel zeigen, wie etwas funktioniert. Mhm. Also wenn es gelingt, mit dem Kunden zusammen eine Geschichte zu machen, ein Projekt vorzustellen, das ist etwas, das zumindest in Fachzeitschriften sehr gut läuft.
Ja, und überhaupt, ne? Also das kenne ich auch von Vorträgen, zum Beispiel, wenn Berater ihren Kunden zum Vortrag mitbringen, ist natürlich die ganz hohe Schule, keine Frage, aber das ist natürlich was anderes. Da sind wir wieder bei diesem Werblichkeitsthema. Ne? Ein Vortragsveranstalter findet das schon netter, wenn ich meinen Kunden mitbringe. So Berater sind ja immer unbeliebt als Referenten. Und wenn es mir gelingt, natürlich mit dem Erfolgsbeispiel des Kunden dahin zu kommen.
Das ist noch ein zweiter Effekt, dass natürlich der Redakteur glaubt, dass das, was der Berater vorstellt, in der Praxis funktioniert, wenn man den Kunden mitbringt, also wenn der Co-Autor zum Beispiel ist. Oder mit Namen genannt werden kann in einem Artikel. Das ist sozusagen für den eine Qualitätssicherung. Jawohl. Er weiß dann, dass dieser Artikel Hand und Fuß hat und hier nicht ein Berater eigentlich nur sein Konzept verkaufen möchte.
Ja, spannend. Und wie würdest du mit dem Thema umgehen, dass ich oft auch von Beratern höre, die sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber ich kriege meinen Kunden nie dazu, dass sein Fall in der Öffentlichkeit auftaucht. Wie löst du das mit?
Also es ist erstaunlich, wie oft es doch funktioniert, wenn der Berater tatsächlich mit dem Kunden gut zusammenarbeitet und manchmal der Kunde tatsächlich auch ganz gerne in der Öffentlichkeit steht. Also seinen Namen in einer Zeitung, in einer Zeitschrift zu sehen für ein gelungenes Projektbeispiel, ist auch für den Kunden ein Stück Renommee und offensichtlich spricht es manchen an. Mhm. Andere wollen das nicht, das klar, muss man akzeptieren. Aber meine Erfahrung ist, wenn ein Projekt erfolgreich abgelaufen ist und der Berater fragt den Kunden, ob er nicht mit dabei sein möchte, dass das durchaus funktioniert.
Also sich auch trauen und mal nicht davon ausgehen, der sagt eh nein, sondern so ein bisschen auf die Eitelkeit bauen ist das Thema, ne? Mhm. Ja, das kenne ich auch vom Thema Referenzen. Viel mehr Kunden geben gerne Referenz, als man denkt,
genau aus diesem Eitelkeitsthema. Genau, es ist eine Referenz natürlich auch für den Berater, wenn der Kunde als Co-Autor mit auftritt. Das Thema ist gefunden. Der zweite Schritt ist ja dann, das Thema umzusetzen, also aus dem Thema Inhalte zu generieren und mediengerecht aufzubereiten. In deinem Buch hast du ja geschrieben, dass das die größte Hürde auf dem Weg zum Meinungsführer ist. Inwiefern ist es so schwierig, ein Thema mediengerecht aufzubereiten?
Naja, also das eine ist das, was du eben gesagt hast. Ich habe es, wenn ich Fachartikel schreibe, wenn ich in große Wirtschaftsmedien will, wenn ich Vortragsveranstalter gewinnen will, wenn ich ein Buch schreiben will, habe ich immer Mittler. Die Redakteure, die Vortragsveranstalter, die Verlage. Und die wollen auch überzeugt werden. Das heißt, damit geht das schon mal los. Die sind natürlich in ihrer eigenen Welt mit ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und wollen überzeugt werden. Das fällt Beratern oft schwer, wenn dann ein Buchverlag beispielsweise bestimmte Einwände hat, damit umzugehen. Das wirkt ehrlicherweise für uns manchmal ein bisschen komisch. So, hä, was? Wie kommt er denn jetzt darauf? Ist ja völlig absurd. Ist aber aus der Welt und der Erfahrung, die Verlage machen, eine total normale Rückfrage. Das gleiche gilt für Redakteure. Man hat oft ein Thema, wo man sagt, Mensch, das ist ja spannend, und dann sagt der Redakteur, sorry, das ist ja furchtbar langweilig. Das kann aber auch einfach damit zusammenhängen, dass der gerade sich mit was völlig anderem beschäftigt und das langweilig findet oder dass ich die Idee nicht rübergebracht habe. Also dieses Aufbereiten für den Mittler und dann für den Leser ist ein großes Thema. Das andere ist natürlich, dass Berater in der Regel nicht ausgebildet sind, zu schreiben und zu sprechen. Zu sprechen im Beratungskontext, ja, aber deshalb bin ich noch lange kein guter Redner und erst recht kein guter Buchautor und auch noch kein guter Fachartikelschreiber. So, weswegen ich mir schon überlegen muss, mittelfristig hole ich mir einen Profi, jemanden wie dich, jemanden wie eine PR-Agentur und so weiter. Und was ich machen kann, ist natürlich, um das mal ein bisschen auszuprobieren, weil manchmal unterschätzen sich Berater wiederum auch, an einem bestimmten Thema mal anzufangen. Also was wahnsinnig gut geht, ist zum Beispiel Fachartikel zum Beispiel zu starten. Weil Fachartikel ist etwas, da kann ich ausprobieren, da kann ich ein bisschen fachlicher noch sein, da kann ich mir mit ein paar Ratgebern, mit ein paar Tipps auch sozusagen versuchen, einen spannenden Text selber zu bauen und einfach mich ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, was geht denn eigentlich. So, und das ist aber wieder eine Arbeit, die eine gewisse Zeit braucht. So, und auch da zitiere ich immer gerne Wolf Schneider, der sagt, einer muss sich quälen, der Schreiber oder der Leser.
Und es ist nur gut, wenn sich nicht beide dann quälen
so,
müssen
am Ende. Genau, wenn sich beide quälen, ist es ganz schlecht, aber meistens ist es halt so, dass der Leser sich quält. Und das ist schlecht, weil der Leser ist ja mein Kunde. Und wenn ich den schon quäle, bevor es losgeht, dann wird es schwierig. So. Also deshalb, ja, ich muss den Mittler überzeugen. Ich muss gut inszenieren. Schon einen Profi fragen ist hilfreich. Oder aber selbst probieren und dann gerne mit was Kleinem, Vortrag in kleinerer Runde, Fachartikel und damit mal ausprobieren.
Es liegt ja auch daran, dass jeder Kanal natürlich seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, seine Anforderungen hat. Einmal eine Geschichte schreiben und denken, jetzt kann ich es überall verwenden. Man muss sie jedes Mal anpassen.
Und das lernt man eben medienspezifisch. Also das ist für Fachartikel anders als für große Wirtschaftsmedien, ist anders als für Bücher und Buchverlage und ist was anderes als mit Vortragsveranstaltern. Das sind alles eigene Kanäle, die man bedienen kann. Im Übrigen, sag mal, der Werbeblock sei erlaubt an der Stelle. Du hast ja so ein Online-Tool entwickelt, wenn ich das richtig weiß, wo es um das Thema Fachartikel schreiben geht. So, das finde ich zum Beispiel eine schöne Möglichkeit. Da bekomme ich auch mit, dass die Leute wirklich schon relativ weit reinfinden, mehr als man denkt, und damit auch die ersten Dinge machen können. Und man auch zum Beispiel als Beratungsunternehmer seine Mitarbeiter mal anleiten kann, dass sie Fachartikel veröffentlichen. Also, die Werbung sei verziehen, aber das ist echt eine ganz schöne Geschichte.
Ja, es geht auch darum, dass auf ein paar ganz einfache Dinge aufmerksam gemacht werden, die manchmal falsch gemacht werden, die dann viel Zeit kosten und oft dazu führen, dass der Artikel nicht akzeptiert wird. Beispielsweise gibt es viele Berater, die schreiben ihren Artikel und geben ihn dann einer Zeitschrift. Und dass die ihn nicht nimmt, das ist dann völlig überrascht, aber der Weg ist umgekehrt. Man macht ein Exposé, bietet den Artikel der Zeitschrift an und dann vereinbart mit der Zeitschrift, wie lang das werden soll, wie es, in welcher Form es erscheint.
Das ist der Klassiker, ne? Der Redakteur merkt den schreibenden Laien daran, dass der halt ihm alles schickt, so genau wie der Buchverlag auch sich wundert, wenn einer irgendwie 400 Seiten früher noch in einem Leitsordner, heute dann elektronisch sozusagen zuschickt, da weiß der Verlag gleich, um Gottes Willen, das guckt mir keiner das an. Also daran sieht man halt den Anfänger, der überhaupt keine Ahnung hat, wie das so läuft, absolut.
Oder mal bietet er das seiner Zeitschrift an, die man vorher nie angeguckt hat.
Ja, genau.
Auch das kann nicht funktionieren. Das sind so Kleinigkeiten, wo man jemanden in das Thema reinführen kann und wo man dann doch deutlich schneller und effizienter ans Ziel kommt.
Ja, absolut.
Aber Fachartikel schreiben ist für dich guter Einstieg in dieses Thema, also in die Richtung Meinungsführerschaft zu gehen?
Hängt immer von meinem Thema ab, ne? Wenn ich klassische Beraterthemen habe, absolut. Es ist auch eine schöne Möglichkeit, die Gedanken mal zu strukturieren, sich auszuprobieren. Absolut. Es gibt Felder, in denen macht der Einstieg über die Liga-Fachartikel keinen Sinn mehr. Da muss ich direkt sozusagen auf Liga-Buch, große Vorträge, große Wirtschaftsmedien einsteigen. Aber das gilt vielleicht für 10-20% der Berater, wo das einfach keinen Sinn mehr macht. Ne? Aber für die meisten ist das eine schöne, bewährte Möglichkeit. Und man darf nicht vergessen, Fachartikel geht halt schnell. Also bis mein Buch da ist, können halt auch 2 Jahre vergehen. Ein Fachartikel kann ich nach ein paar Monaten wirklich gedruckt in Händen halten. Und das kann ich wieder meinen Kontakten schicken. Also es ist einfach ein schönes Instrument der Kontaktpflege und damit auch ein bisschen kurzfristiger als die anderen Instrumente. Also deswegen ja, unbedingt. Als ein Instrument des Mixes bitte unbedingt machen, ja.
Das heißt, es gehören andere Instrumente immer dazu, würdest du sagen?
Zumindest hätte ich selten erlebt, dass jemand rein über Fachartikel in der heutigen Zeit große Bekanntheit erzeugt hätte. Ich habe aber schon viele erlebt, die bis heute Fachartikel schreiben, wo sie bekannt sind, weil sie genau wissen, dass das wahrgenommen wird.
Ich denke, es ist auch ganz gut, ein Thema grundsätzlich sich zu erarbeiten, um in die Tiefe zu gehen und daraus sich dann zu überlegen, wie man im Zeitablauf unterschiedliche Themen für Fachartikel und für andere Medien dann entwickelt daraus.
Ja klar, also wenn ich jetzt ein Buch über ein Thema schreibe, dann habe ich daraus natürlich auch 60 Fachartikel gemacht. 20 Podcasts, 5 Vorträge. Ne? Also da kann man dann schon richtig von zehren, macht auch Sinn. Also wir wollen, wenn wir uns die Mühe machen und uns quälen, wie Wolf Schneider sagt, dann soll die Qual sich gelohnt haben, indem ich möglichst multibel auch verwenden kann, absolut.
Wobei Themenführerschaft heißt ja auch, dass man in die Tiefe geht. Also man sollte sich diese Qual doch dann auch antun.
Ja, sowieso. Das ohne Quälen, weiß jeder, der schon mal Sport gemacht hat, ja. Ohne Quälen kein Ergebnis. Das gilt auch für Marketing.
Klingt aber alles in allem doch nach einem gehörigen Aufwand.
Jo, so ist das. Aber es ist ja die Frage, was ich will, ne? Wenn ich sozusagen zufrieden bin, dass ich zu Hause vorm Telefon sitze und warte, bis ein Kunde anruft und das geht immer gut, dann ist ja alles gut. Ja? So, wenn ich aber sage, naja, ich will aber was dafür tun, dass mein Geschäft konstant läuft, dass ich Sicherheit habe, dass ich mir Kunden aussuchen kann, dass ich in einer gewissen Honorarklasse unterwegs bin, dass ich auf Augenhöhe mit den Leuten bin, dann muss ich eben mittelfristig über Sog nachdenken. Und wenn ich über Sog nachdenke, dann denke ich über einen langen, mühsamen, aber sehr lohnenswerten Weg nach, diesen Sog zu erreichen. Also auch ich sitze nicht jubilierend da und schreibe mein 12. Buch. Das macht mir schon Spaß, so. Aber du hast mich ja auch das ein oder andere Mal eher genervt, verzweifelt, gelangweilt, sonst wie gesehen. Das gehört dazu, aber es ist halt Teil. Also man denkt da dann auch irgendwann nicht mehr drüber nach. Das gehört einfach zum Handwerk so. Und dann sagen alle Leute, ja, du hast es aber gut, du hast ja mehr Anfragen, als du machen kannst. Ja klar, aber ist natürlich das Ergebnis von 20 Jahren immer wieder weitermachen. Und ich merke heute noch immer, wenn ich mal 2 Jahre kein Buch schreibe, was jetzt erst einmal vorkam, dass eine längere Periode kein Buch da war, aber da habe ich sofort gemerkt, dass die Anfragezahl runtergeht. So. Also auch wenn das langfristige Instrumente sind, aber immer weiter und weiter und weiter. So. Und die Welt hat nicht auf uns gewartet, weder auf dich, noch auf mich, noch auf sie da draußen. Wir müssen permanent was dafür tun, zusätzlich zu unseren Projekten. Das ist halt das Geschäft.
Andererseits, wieso, wenn man sieht, wie wir heute Morgen mit großem Spaß ein Thema erarbeitet haben, man kommt da ja auch ins Flow, wenn man mal richtig tief reingeht.
Ja, der eine ja, der andere nein. Aber natürlich ist das schon schön sozusagen. Klar, also das gibt dann auch schöne Momente. Die Mühsal ist eher die Menge, die Konstanz und das. Na klar, also so die eigenen Gedanken zu strukturieren, wenn tolle Ideen kommen, klar, deshalb wären wir Berater. Ja. Also absolut. Absolut. Also, ja.
Ich glaube, wir haben dieses Thema doch jetzt sehr schön unterschiedlichsten Facetten beleuchtet. Und dieser Appell zum Schluss, dran zu bleiben, die Ausdauer zu haben, ist, glaube ich, genau das Richtige, denn dann kommt irgendwann auch der Sog.
Genau, also quälen Sie sich, das ist der Abschluss unseres Gesprächs. Christian Deutsch und ich sagen vielen Dank fürs Zuhören und dass Sie so lange bei uns geblieben sind.
Ja, herzlichen Dank, Giso.
Danke dir, Christian. Bis bald.